Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der nordischen Mythologie.
Es geht um die Asen, die zentrale Göttergruppe der Wikinger. Namen wie Odin, Thor oder Frigg kennt heute fast jeder. Aber was steckt eigentlich dahinter?
Das ist ja das Spannende. Diese Götter sind so präsent in unserer Popkultur. Marvel-Filme, Videospiele, Serien. Aber die ursprünglichen Geschichten sind nochmal eine ganz andere Liga.
Und genau da liegt der Reiz. Die Asen waren für die Wikinger nicht einfach nur, wie soll ich sagen, Superheldenvorlagen. Sie waren eng mit allem verbunden, was das Leben ausmachte. Schöpfung, Krieg, das Schicksal selbst.
Und mit Ragnarök natürlich, dem prophezeiten Weltuntergang. Ein absolut zentrales Element der nordischen Mythologie. Die Götter wissen, dass sie eines Tages fallen werden und kämpfen trotzdem weiter.
Wirklich ein tiefgründiges Konzept. Diese tragische Größe. Die Asen herrschen über Asgard, ihre himmlische Festung, aber sie sind nicht allmächtig. Sie sind sterblich, fehlbar, manchmal sogar ziemlich menschlich in ihren Schwächen.
Wobei wir da schon bei einem wichtigen Punkt sind. Woher wissen wir das alles überhaupt? Die Wikinger selbst haben ja nicht besonders viel aufgeschrieben.
Richtig, unsere Hauptquellen sind die Edda-Texte und die stammen aus dem
13. Jahrhundert, also Jahrhunderte nach der eigentlichen Wikingerzeit.
Genau, die wichtigste Quelle, die Snorra-Edda, wurde um 1220 bis 1225 geschrieben, von Snorri Sturluson, einem isländischen Gelehrten und Politiker.
Und Snorri war Christ. Das ist wichtig zu verstehen. Er schrieb diese Geschichten auf, aber aus einer christlich-mittelalterlichen Perspektive. 200 bis 300 Jahre, nachdem die alten Götter eigentlich verehrt wurden.
Das macht die Texte nicht weniger wertvoll, aber man muss sie einordnen. Snorri wollte die alte Dichtkunst bewahren, die ganzen Metaphern und poetischen Umschreibungen. Dafür brauchte er die mythologischen Geschichten als Erklärung.
Wie eine Art Lehrbuch?
Kann man so sagen. Er hat das Material systematisiert, geordnet, manchmal vielleicht auch geglättet. Die Frage ist immer, was davon geht wirklich auf uralte mündliche Überlieferung zurück und was ist Snorris eigene Interpretation?
Interessant ist ja, dass archäologische Funde die Mythen teilweise bestätigen. Der Ramsundstein in Schweden zum Beispiel, der stammt von etwa 1030, also noch aus der Wikingerzeit, und zeigt Motive der Sigurd-Sage. Also heroische Geschichten, aber das belegt, dass solche mythischen Stoffe schon früh verbreitet waren.
Das stimmt. Bildsteine, Runensteine, Schnitzereien in Stabkirchen. Die Geschichten waren eindeutig verbreitet, lange bevor sie aufgeschrieben wurden.
Was mich persönlich so fasziniert: Diese Götter sind nicht perfekt. Odin opfert ein Auge für Weisheit, hängt 9 Tage am Weltenbaum für die Runen. Thor ist stark, aber manchmal auch jähzornig und wird ausgetrickst.
Frigg, die Göttin der Ehe, ist ein weiteres Beispiel. Sie kann das Schicksal sehen, aber nicht ändern. Eine Tragik, die sich durch die ganze Götterwelt zieht. Und sie alle stellen sich diesem Schicksal und
akzeptieren es mit Würde. Ein deutlicher Kontrast zu den allmächtigen Göttern anderer Mythologien.
Vielleicht ist das der Grund, warum uns diese Geschichten heute noch so ansprechen. Sie erzählen von Stärke und Verletzlichkeit gleichzeitig. Von Helden, die trotz allem weitermachen.
Und sie verbinden uns mit einer Kultur, die vor über 1000 Jahren lebte. Die Wikinger haben diese Götter nicht nur verehrt, sie haben mit ihnen gelebt, ihre Namen in den Wochentagen verewigt.
Donnerstag, Thorstag.
Freitag, Frigstag oder genauer, der Tag der germanischen Göttin Freya. Der Name bedeutet übrigens die Geliebte. Die Asen sind überall, wenn man weiß, wo man hinschaut.
In den kommenden Abschnitten schauen wir uns die wichtigsten Götter genauer an. woher sie kommen, was sie unterscheidet und wie sie das Weltbild der Wikinger geprägt haben.
Odin mit seinen Raben, Thor mit seinem Hammer Mjölnir, Frigg mit ihrer Gabe der Prophezeiung. Da steckt so viel drin. Schauen wir uns mal an, woher die Asen eigentlich kommen. Der Begriff selbst, Æsir im Altnordischen, bezeichnet genau diese eine Göttergruppe. Also nicht einfach alle Götter, sondern speziell die Asen, im Unterschied zu den Vanen. Das klingt erstmal simpel, aber dahinter steckt natürlich viel mehr.
Die Ursprünge führen uns zur nordischen Schöpfungsgeschichte. Am Anfang war Ginnungagap, das Urchaos, eine gähnende Leere zwischen zwei Welten. Niflheim, die Eiswelt, und Muspelheim, die Feuerwelt.
Und aus diesem Zusammenprall von Feuer und Eis entstand Leben?
Genau so erzählen es die Mythen. Aus dem Schmelzwasser und den Funken entstand Ymir, der Urriese. Ein gewaltiges Wesen, das erste überhaupt. Und aus dem Eis leckte die Urkuh Auðhumla einen weiteren hervor, Búri. Von ihm stammen über Bor die ersten Götter ab, Odin, Vili und Ve.
Das sind Odins Brüder, von denen man sonst wenig hört. In der Popkultur tauchen die kaum auf.
Die spielen aber eine entscheidende Rolle, denn diese drei, Odin, Vili und Ve, töteten Ymir. Und aus seinem Körper erschufen sie die Welt.
Was für ein drastisches Bild. Sein Fleisch wurde zur Erde, sein Blut zum Meer.
Seine Knochen zu Bergen, sein Schädel zum Himmelszelt. Diese Schöpfung durch Transformation, durch Opfer, das zieht sich durch die ganze nordische Mythologie.
Und es zeigt auch etwas über die Asen selbst. Sie sind nicht einfach da. Sie erschaffen aktiv. Sie bringen Ordnung ins Chaos, auch wenn das bedeutet, Gewalt anzuwenden. Das unterscheidet sie fundamental von den Vanen.
Die andere Göttergruppe.
Genau. Während die Asen mit Krieg, Herrschaft und Ordnung verbunden werden, stehen die Vanen für Fruchtbarkeit, Wohlstand und Frieden. Zwei völlig verschiedene Aspekte des Lebens.
Was interessant ist, das spiegelt wahrscheinlich wieder, was der Wikingergesellschaft wichtig war. Auf der einen Seite brauchten sie Krieger, Anführer, Ordnung. Auf der anderen Seite
gute Ernten, Vieh, Reichtum. Beides war überlebensnotwendig.
Und entsprechend hatten beide Göttergruppen ihre Berechtigung. Die Mythologie trennt das nicht in Gut und Böse, sondern in verschiedene Zuständigkeiten.
Was aber nicht heißt, dass sie immer friedlich koexistiert haben. Es gab den sogenannten Äsisch-Vanischen Krieg. Der entstand aus einem Konflikt um die Gestalt Gullveig und es kam zu einem langen, erbitterten Krieg zwischen den beiden Göttergruppen.
Ein Krieg zwischen Göttern und keiner konnte gewinnen. Am Ende einigten sie sich auf einen Frieden, besiegelt durch einen Geiselaustausch.
Die Vanen schickten Njörd und Freyja nach Asgard. Freyja kam als Njörds Tochter mit, während die Asen Hönir und
Mimir zu den Vanen schickten. Wobei das mit Mimir eine eigene tragische Geschichte ist. Der wurde später enthauptet und Odin bewahrte seinen Kopf auf, um weiterhin seine Weisheit zu befragen.
Was mich an diesem Geiselaustausch fasziniert, das war kein Zeichen von Schwäche. Das war hochoffiziell, diplomatisch. Integration durch gegenseitiges Vertrauen.
Oh, und das war historisch tatsächlich üblich. Im frühen Mittelalter wurden Geiseln nicht genommen wie heute. Sie wurden gestellt. Hochrangige Personen, oft Söhne von Anführern, lebten am Hof des Vertragspartners.
Als Garantie?
Als Garantie, dass Verträge eingehalten werden. Wir wissen aus fränkischen und angelsächsischen Quellen, dass auch Wikinger-Anführer in diese Praxis eingebunden waren. Bei Friedensverträgen mit Alfred dem Großen zum Beispiel wurden Geiseln ausgetauscht.
Das heißt, die Mythologie spiegelt hier ein echtes diplomatisches Konzept der Zeit wider.
Sehr wahrscheinlich. Die Wikinger waren keine undiplomatischen Barbaren. Sie kannten und nutzten dieselben politischen Spielregeln wie das restliche Europa. Der Mythos vom Asen-Warnen-Krieg transportiert dieses Wissen.
Und das Ergebnis ist bemerkenswert. Freya und Freya, zwei der beliebtesten Gottheiten überhaupt, sind eigentlich Warnen. Aber durch den Geiselaustausch wurden sie Teil der Asengemeinschaft in Asgard.
Was zeigt, dass Integration möglich ist? Die Unterschiede zwischen Asen und Warnen werden nicht aufgelöst, aber sie arbeiten zusammen. Die Asen überwachen die kosmische Ordnung, die Warnen sichern Fruchtbarkeit und Wachstum.
Zwei Seiten derselben Medaille, könnte man sagen. Ohne die einen funktioniert das Universum nicht. Ohne die anderen auch nicht.
Und diese Vielschichtigkeit macht die nordische Mythologie so spannend. Es gibt keine einfachen Antworten, keine klaren Trennlinien zwischen Gut und Böse. Alles greift ineinander.
Die Wikinger versuchten offensichtlich, ihre Welt zu verstehen. Durch Geschichten, durch Götter, die verschiedene Aspekte des Lebens verkörpern. Krieg und Frieden, Herrschaft und Fruchtbarkeit, Ordnung und Chaos.
Und diese Geschichten sind so gut konstruiert, dass sie uns über 1000 Jahre später immer noch fesseln. Schauen wir uns die wichtigsten Asen genauer an. Und da müssen wir mit Odin beginnen, dem Allvater, dem obersten Gott der nordischen Mythologie.
Was Odin so besonders macht, ist dieses unstillbare Verlangen nach Wissen. Das ist kein Gott, der sich zurücklehnt und seine Macht genießt.
Ganz im Gegenteil. Odin ist bereit, alles zu opfern für Erkenntnis. Er gab ein Auge, sein eigenes Auge, um aus dem Brunnen des Mimir trinken zu dürfen. Dieser Brunnen enthielt das Wissen der Welt.
Ein Auge für Weisheit. Welch ein starkes Symbol.
Und das war nicht das einzige Opfer. Um die Geheimnisse der Runen zu erlangen, hing Odin 9 Tage und 9 Nächte am Weltenbaum Yggdrasil, verwundet, ohne Nahrung, ohne Wasser. Er opferte sich quasi. Nein, warte. Er opferte sich buchstäblich sich selbst.
Das zeigt etwas Tiefes über das nordische Weltbild. Wissen hat einen Preis. Echte Weisheit kommt nicht umsonst. Sie muss erlitten, erkämpft werden.
Und Odin hört nie auf zu suchen. Seine beiden Raben, Hugin und Munin,
Gedanke und Erinnerung, die fliegen jeden Tag über die Welt und berichten ihm alles, was sie sehen und hören.
Das macht Odin zu so einer vielschichtigen Figur. Er ist Gott der Weisheit, aber auch des Krieges, der Magie, sogar der Dichtung. Ein Gott für die Gelehrten und die Krieger gleichermaßen.
Wobei Odin dadurch auch etwas Distanziertes hat. Er ist nicht der Gott des einfachen Volkes.
Da hast du recht. Diese Rolle fällt eher Thor zu.
Der Donnergott.
Thor, Sohn Odins, Gott des Donners, des Blitzes, des Sturms. Ein kräftiger Krieger mit seinem legendären Hammer Mjölnir, der nach jedem Wurf zu ihm zurückkehrt und so mächtig ist, dass er Berge zerschmettern kann.
Thor ist der Beschützer der Menschheit und der Götter. Während Odin plant und manipuliert, kämpft Thor an vorderster Front gegen die Riesen.
Was Thor so sympathisch macht, er ist nahbar, manchmal jähzornig, manchmal sogar ein bisschen tollpatschig. Es gibt Geschichten, in denen er ausgetrickst wird, in denen er improvisieren muss.
Er reist in einem Wagen, der von 2 Ziegenböcken gezogen wird, Tanngnjostr und Tanngrisnir. Und diese Böcke kann er schlachten, essen und am nächsten Morgen mit seinem Hammer wiederbeleben.
Ein wirklich praktisches Detail. Thor auf Reisen, der seine eigene Nahrungsquelle mitbringt.
Es zeigt auch seine Verbindung zum Alltäglichen. Odin sitzt in Asgard und sammelt Wissen. Thor ist unterwegs, erlebt Abenteuer, löst Probleme mit Hammer und Fäusten.
Kein Wunder, dass Thor bei den einfachen Leuten so beliebt war. Die Thorshammer-Amulette, die wir aus der Wikingerzeit kennen, wurden in Massen getragen. Als Schutzzeichen, als Glücksbringer.
Und dann ist da Frigg.
Odins, Göttin der Ehe und Mutterschaft.
Und eine der tragischsten Figuren der ganzen Mythologie. Wir haben es vorhin angedeutet. Sie kennt das Schicksal, weiß, was geschehen wird, schweigt aber darüber. und ändern kann sie es nicht.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist der Kern ihrer Tragik.
Frigg hatte einen Sohn namens Balder. Er war von allen geliebt, strahlend, gütig, vollkommen. Aber Balder wurde von Albträumen geplagt, Träumen von seinem eigenen Tod.
Und Frigg tat, was jede Mutter tun würde. Sie versuchte, ihn zu beschützen.
Sie reiste durch alle 9 Welten und ließ jedes Ding schwören, Balder keinen Schaden zuzufügen. Feuer, Wasser, Metall, Stein, Krankheiten, Tiere, alles schwor den Eid.
Aber sie vergaß eines.
Den Mistelzweig. Er schien so klein, so unbedeutend.
Und Loki, der Trickstergott, erfuhr davon. Er formte ein Wurfgeschoss aus Mistelholz und gab es dem blinden Gott Hödre. Der warf, ohne zu wissen, was er tat, und
Balder starb. Der strahlendste aller Götter, getötet durch das Einzige, das seine Mutter übersehen hatte.
Diese Geschichte berührt so tief, weil sie so menschlich ist. Eine Mutter, die alles richtig macht, fast alles, und trotzdem scheitert. Das Schicksal lässt sich nicht überlisten.
Frigg wird in modernen Darstellungen gern mit Spindel gezeigt. Historisch ist das nicht belegt. Da vermischt man sie oft mit den Nornen, die das Schicksal weben. Frigg kennt das Schicksal, die Zukunft, offenbart sie aber nie. Vielleicht, weil sie weiß, dass es nichts ändern würde.
Diese 3 Götter, Odin, Thor, Frigg, verkörpern so unterschiedliche Aspekte. Der suchende Geist, die schützende Kraft, die tragische Weisheit.
Zusammen zeigen sie, wie komplex die nordische Götterwelt ist. Keine eindimensionalen Figuren, sondern Wesen mit Stärken, Schwächen, Hoffnungen und Verlusten. Jetzt fehlt noch der Rahmen, in dem all diese Götter leben. Die kosmologische Struktur der nordischen Mythologie ist wirklich beeindruckend durchdacht.
Du meinst Asgard und Yggdrasil?
Genau. Asgard wird als prächtige Festung beschrieben, hoch über der Erde gelegen. Erreichbar nur über Bifröst, die Regenbogenbrücke.
Ein sehr poetisches Bild. Eine Brücke aus Licht, die das Reich der Götter mit der Welt der Menschen verbindet. Und in Asgard selbst befinden sich die Hallen der Götter, darunter Valhalla.
Die Halle der gefallenen Krieger. Wer im Kampf fällt, wird von Walküren geholt. Die eine Hälfte geht zu Odin nach Valhalla, die andere zu Freya nach Folkwang. In Valhalla feiern und trainieren sie bis Ragnarök.
Das zeigt, wie zentral der Kriegerethos für die Wikinger war. Der Tod im Kampf war kein Ende, sondern ein Übergang in eine höhere Existenz.
Und über allem steht Yggdrasil, der Weltenbaum. Eine gewaltige Esche, die
alle 9 Welten miteinander verbindet. Die Äste reichen bis in den Himmel, die Wurzeln tief hinab in verschiedene Reiche.
Diese Vorstellung eines Baumes als kosmisches Zentrum, das ist so, wie soll ich sagen, so organisch? Die Wikinger sahen das Universum nicht als Maschine, sondern als lebendiges, wachsendes Gebilde.
An den Wurzeln von Yggdrasil befinden sich bedeutende Orte. Der Brunnen Urd, wo die Schicksalsgöttinnen sitzen, und die Quelle Mimir. Dieselbe Quelle, aus der Odin sein Wissen schöpfte, nachdem er sein Auge geopfert hatte.
Alles ist verbunden. Die Götter, die Weisheit, das Schicksal. Alles hängt am selben Baum.
Und der Baum selbst ist voller Leben. Der Drache Nidhöggr nagt an seinen Wurzeln, während oben in den Ästen ein namenloser Adler thront. Dazwischen läuft das Eichhörnchen Ratatöskra hin und her und trägt Beleidigungen zwischen den beiden aus.
Ein kosmischer Baum mit einem Klatscheichhörnchen?
Die nordische Mythologie hat diese Mischung aus Erhabenem und Alltäglichem. Das macht sie so menschlich.
Apropos menschlich. Die Asen haben laut Mythos auch uns erschaffen. Ask und Embla, die ersten Menschen, wurden von Odin, Hönir und Lodur aus 2 Baumstämmen geformt.
Odin gab ihnen den Atem, Hönir den Verstand und Lodur das Blut und die Sinne. Aus Holz wurde Leben. Die Menschen sind damit direkt mit den Göttern verbunden und mit Yggdrasil, dem Baum.
Alles aus demselben Material. Menschen, Götter, das Universum, alles Teil desselben großen Ganzen.
Was mich fasziniert, warum sprechen uns diese Geschichten heute noch so an, nach all dieser Zeit in einer völlig anderen Welt?
Ich glaube, weil sie universelle Themen berühren. Das Streben nach Wissen, auch wenn es Opfer kostet. Die Liebe einer Mutter, die trotzdem scheitert. Die Gewissheit, dass alles endet. Und der Mut, trotzdem weiterzumachen.
Wie wir am Anfang festgestellt haben, die Asen sind keine perfekten Götter. Sie zweifeln, sie verlieren, sie wissen um ihr Ende. Und genau das macht sie
so nachvollziehbar. Wir sehen uns in ihnen gespiegelt.
Von Wagner über Tolkien bis zu den Marvel-Filmen, die nordische Mythologie inspiriert seit Jahrhunderten Kunst und Kultur, weil die Geschichten einfach gut sind.
Und weil sie uns etwas über uns selbst erzählen. Über unsere Ängste, unsere Hoffnungen, unsere Fragen an das Universum.
Für alle, die jetzt tiefer eintauchen wollen in diese Welt, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur Produkte, die von der Wikingerkultur inspiriert sind, sondern auch im Blog viele weitere spannende Themen rund um Geschichte und Mythologie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Reise in die Welt der Asen hat euch gefallen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.